Ja, dann herzlich willkommen zu dem Vortrag von Uwe Berger heute. Nützliche Tipps und Erfahrungsberichte, was denn so passieren kann, wenn man mal Langeweile hat. Eigentlich ist ein Geek ja nie langweilig, aber man muss vorbereitet sein. Und wenn es doch mal passiert, dann kommen, denke ich, auch Dinge raus, die dann dafür sorgen, dass man vielleicht so schnell keine Langeweile wieder hat. Also, ich bin gespannt, was er uns zu berichten hat. Uwe Berger.
Ja, ich bin erstaunt, dass so viele Leute Langeweile haben. Es ist das erste Mal, dass ich beim CLT bin und die Leute auf der Treppe sitzen und dort hinten sitzen und voll ist. Aber okay. Ja, wenn Geeks Langeweile haben. Also ihr habt alle Langeweile, merke ich. Was macht ihr denn so in eurer Freizeit? Okay. Also die Idee zu diesem Vortrag ist entstanden. Ich habe auch schon mal vor Jahren auch so einen ähnlichen Vortrag mal hier gehalten. Also man muss jetzt nichts Ernstes hier erwarten, sondern es ist eigentlich, wie er schon gerade sagte, so ein Erfahrungsbericht, wenn ich Langeweile habe, wenn nicht zum Fernsehprogramm läuft, also nur DSDS oder gute Zeiten, schlechte Zeiten, was meine Frau dann immer guckt, dann habe ich dann immer frei und habe Langeweile. Und die Kinder wollen so und so nichts mehr von mir, sind schon groß genug. Die sagen immer, Papa, hau ab, geh in dein Büro. Ja, ist halt so mit einem bestimmten Alter. Und okay, also ein kleiner Erfahrungsbericht, was ich meiner Langeweile mache. Also das geht jetzt hauptsächlich um Hardwareprojekte. Vor Jahren hatte ich mal einen Vortrag über Softwareprojekte oder über Spielereien, die man bei einer Langeweile in der Freizeit machen kann. Diesmal wird es ein bisschen hardwarelastig werden. Also man sieht, ich bin eigentlich, so viel Langeweile habe ich gar nicht. Ich bin nämlich Softwareentwickler für langweilige PPS-Systeme und beschäftige mich mit Linux seit 95 ungefähr. Und in der Freizeit mache ich ab und zu mal so ein paar Hardware- und Software-Spiele rein. Gibt es auch eine lustige Geschichte, meine Frau fragt mich dann auch ab und zu mal, ja, guck mal, den ganzen Tag sitzt du auf Arbeit vorm Computer und dann kommst du nach Hause, sprichst mal kurz mit uns und dann verschwindest du wieder da oben. Was machst du denn da überhaupt? Und dann sage ich immer, ich brauche Computer und Lötkolben brauche ich dann auch ab und zu mal, um mich zu entspannen. Das versteht sie zwar nicht, weil es ist ja das Gleiche, was ich auch auf Arbeit mache, aber ich finde, das ist ein guter Ausgleich. Okay, aber vielleicht noch ganz kurz zu meiner Person noch zwei Daten. Ich bin Mitbegründer der Brandenburger Linux User Group. Das ist eine User Group in der Stadt Brandenburg, nicht im Land Brandenburg. Und bis letztes Jahr war ich einer der Organisationen des Blitz. Ob er dieses Jahr stattfinden wird, wissen wir noch nicht. Wahrscheinlich nicht. Wenn er stattfinden würde, dann wäre es der 10. Und der würde am 2013 stattfinden. In Potsdam, aber es sieht nicht gut aus, dass der stattfindet, aus verschiedensten Gründen. Okay. Ich bin schon ein bisschen älter. Und ich bin vor 25 Jahren oder fast schon 35 Jahre, war so eine Hardware da aktuell gewesen. Ja, also ich habe schon gerade gehört, 2013 sah früher so aus. Also das war so ein Homecomputer gewesen, falls Leute das nicht kennen, also so die jüngeren Semester, so sahen früher Computer aus. Der hatte, glaube ich, 64 Kilobyte RAM oder 16 und in einer Erweiterungsstufe, glaube ich, 64. Da war ein U880 drauf, aber es sah eben halt so aus, es war so ein TTL-Grab gewesen, so nannte man sowas früher. Oder anderes Beispiel da oben rechts, so sahen früher Uhren aus, wenn man die selbst gebaut hat. Oder da unten, das wird jetzt auch gleich dann nachher noch eine Rolle spielen, das ist so eine Melodieklingel mit einem U880 und einem EEPROM drauf, aber da kommen wir nochmal später drauf. Heute sieht sowas so aus. Ich habe jetzt nur beispielhaft mal ein Arduino hier auf die Folie gebracht. Ich war gestern bei Vorträgen über Raspberry Pi und GNU/Blin und war alles toll interessant, aber ich sag mir immer, back to the roots, ne? Ist ja toll, dass da ein Betriebssystem läuft und dass man da irgendwie Speicher verwalten kann und Grafik-CPUs da drauf sind und ganz tolle Sachen. Aber ich komme noch aus der Generation, wo man sich dann gefragt hat, ja, wie funktioniert denn das überhaupt? Ja. Und der Vortrag soll jetzt auch ein bisschen in die Richtung gehen, mal ein paar Roots oder ein paar Grundlagen vermitteln und vielleicht auch Anregungen schaffen, mal ein bisschen selbst zu experimentieren. Ja, ich habe das in diese merkwürdigen Überschriften gebracht, das Ding. Ja, die Schwiegermutter kommt am Sonntagnachmittag. Nach dem Kaffee trinken kann man sich irgendwie abseilen, weil sie ist ja mit der Frau beschäftigt und den Kindern, die Schwiegermutter. Ja, was macht man denn? Man sucht sich irgendwas, und wo man mal für 2-3 Stunden abschalten kann. Und Sonntagsnachmittag, ja. Wie funktioniert denn das Ding hier? Weiß das jemand? Also das ist hier so eine tolle Leuchte. Wenn man ihn im Dunkeln dann anmacht, dann leuchtet die in unterschiedlichen Farben. Und ich dachte mir dann irgendwann mal, ich saß dann doch abends mal mit meiner Frau zusammen und es war dunkel und wir haben auch so ein komisches Ding. Dachte ich mir mal, ja okay, ist ja alles schick, aber wie funktioniert das? Mal selber probieren. Das Ergebnis war dann das gewesen. Ich habe es sogar mit. Das große Ding ist dieses kleine Ding da. Ja, Motivation war, wie erzeugt man Farbtöne mit rot, gelb und blauen LEDs oder mit so einer RGB-LED. Das ist so eine integrierte, da sind 4 LEDs integriert in einer großen LED. Ja, was braucht man dazu? Man braucht entweder, wenn man vor 35 Jahren sowas gebaut hätte, dann bräuchte man eben ein paar mehr Schaltkreise. Oder man braucht heutzutage so einen kleinen Atmel-Controller. Das ist jetzt nicht der allerkleinste, den es gibt, so der mittelkleinste. Der hat, jetzt staunen die Jungen gleich wieder, 4 Kilobyte Programmspeicher. Und ich müsste jetzt liegen, 500 oder 1 Kilo statischen RAM, also beschreibbaren RAM für die Variablen. Mehr braucht man dafür nicht oder mehr ist da nicht drin und man kann tatsächlich sinnvolle Dinge damit machen, wie zum Beispiel eben halt so eine RGB-Diode mit PWM. Weiß jemand, was PWM ist? Ansteuern. Gestern in diesem tollen Raspberry-Vortrag kam dann ständig, ja, er hat 20 PWM-Kanäle. Aber weiß überhaupt irgendjemand, wie PWM funktioniert? Könnte ich mir jetzt die Folie danach sparen, aber okay. Ich hatte mir das zum Anspruch gesetzt, mal zu erklären, was PWM ist. Ganz einfach. Viele, viele Projekte, also ganz unten sieht man immer auch auf den Folgeseiten dann so eine Dokumentation. Also ich schreibe auch ab und zu mal Dokumentationen, obwohl ich Softwareentwickler bin, die ja normalerweise keine Dokumentation schreiben. Aber wenn man Langeweile hat, schreibt man auch Dokumentationen und man findet das dann. Es gibt dann nochmal so einen globalen Link ganz zum Schluss, wo man alle Dokumente findet. Und okay, ja, Software, also es ist ein kleiner Hardwareanteil. So ein kleiner Mikrocontroller, 4 oder 5 ja, Widerstände. Ein Jumper habe ich noch drauf, auf einer Lochrasterplatte gebaut. Und das Ganze in C, auf RGCC geschrieben, für Software PWM. Ja, PWM, Pulsweitenmodulation oder Pulslängenmodulation, ist normalerweise eine Geschichte, die für die Informationsübertragung gebraucht wird oder eben halt Leistungsregulierung von irgendwelchen Verbrauchern. Also man muss sich vorstellen, es gibt da irgendwie so eine konstante Frequenz oder eine Signalfrequenz und die Breite wird dann variiert. Und das ist genau die Geschichte, mit der man dann zum Beispiel Verbraucher regulieren kann. Also die Leuchtstärke einer LED wird über eine Spannung reguliert. Sieht man vielleicht oben in diesem Diagramm, also je höher die Spannung ist, desto heller wird die, je niedriger die wird, desto dunkler wird die. Und wenn man das Ganze jetzt mit PWM macht, dann variiert man im Prinzip diese Breite hier. Und wenn man das dann noch wenn man das noch konstant haben möchte, die Spannung also nicht gepulst haben will, dann leitet man die noch über ein Elko oder ein RAC-Glied und dann kommt da wieder eine Spannung raus, die proportional der Pulsweite ist. Das bedeutet eigentlich PWM. Achso, es können dann übrigens auch Fragen gestellt werden, so, falls jemand eine Frage hat. Okay, an dem Punkt schon mal eine Frage. Grüß dich, Sven, Mensch. Aber nicht bei YouTube, bitte, ja? Okay, also das war so ein Sonntagnachmittag-Projekt gewesen von mir. Das ist jetzt hier auch so eins. Also ab und zu spiele ich auch mal mit meinen Kindern in der Freizeit Spiele. Lässt sich dann nicht vermeiden. Und ja, da braucht man ja auch immer einen Würfel dazu. Und dann dachte ich mir, okay, ich mache ja Software und Hardware und das ist ja, soll ja Spaß machen und ich habe ja Langeweile, habe ich mir dann auch mal so einen Würfel gebaut. Da oben rechts, Reelgröße ist ungefähr diese hier. Und was wollte ich eigentlich dabei lernen? Wie programmiert man Zufall? Ist schwierig, nachdem ich mich eingelesen hatte. Und ja, Multiplexing. Wie funktioniert Multiplexing? Weil ich habe schon wieder also diesen ganz kleinen Mikrocontroller benutzt. Der hat, glaube ich, nur 6 IOs. Und für so einen Würfel braucht man 7. Was macht man dann? Ja, man muss irgendwie diese 7 LEDs ansteuern mit nur 6 Pins. Kommt gleich noch eine Folie dazu. Das ist der Begriff dafür, ist Multiplexing. Jo. Sleep Mode habe ich dabei noch ein bisschen programmiert, aber das ist vielleicht ein bisschen uninteressant. Multiplexing. Also das Problem hatte ich ja gerade schon geschildert. Wir haben nur ganz, ganz wenige IOs, aber mehr anzusteuernde LEDs oder andere Verbraucher müssen ja nicht nur immer LEDs sein. Die Lösung ist eben halt Multiplexing. Schaltbild dafür, das sieht man dort auf der rechten Seite. Kann jemand Schaltbilder lesen? Gut, brauche ich es nicht erklären. Also es ist so eine Matrix-Anordnung, es gibt da eine Spalte, Spalten und Zeilen und diese LEDs sind dann so irgendwie verschaltet, es muss immer eine Reihe und eine Spalte, ein Signal in irgendeiner Art und Weise 0,1 oder was auch immer, irgendeine Spannung angelegt werden und dann leuchtet genau diese LED, die mit dieser Spalte und mit dieser Zeile adressiert ist. Hier sind es jetzt zum Beispiel 7 Zeilen und 5 Spalten. Das sind dann 35 LEDs, ne? Und wenn man da jetzt jede LED einem einzelnen IO-Port spendieren möchte, bräuchte man 35. Und wenn man das jetzt so macht, braucht man wie viel? 12. Genau, 12. Also ist schon mal interessante Geschichte. Ja, und dann braucht man eben halt bloß noch ein Programm, was dann diese Spalten durchschaltet und wenn so eine Spalte dran ist, dann schaltet man die Reihen dann durch oder umgekehrt, je nachdem. Und wenn man das schnell genug macht, dann hat man auch ein statisches Bild. Also Fernseher ist zum Beispiel auch sowas. Na gut, das ist nicht Multiplexing, aber da werden ja auch so Pixel nacheinander angesteuert. Und das ist dann so ein bisschen Multiplexing. Fragen? Zufall. Gibt dem Zufall eine Chance. Es gibt ja tolle Funktionen unter C oder unter anderen Programmiersprachen, die heißen dann irgendwie Rand und S-Rand und Sieg und irgendwas. Problem ist allerdings, das ist eigentlich gar kein richtiger Zufall, sondern steht dann unten irgendwo. Aber Zufall an sich ist ja eigentlich die Aufeinanderfolge, das Aufeinanderfolgen von Ereignissen, wo es dann untereinander keinen objektiven Zusammenhang gibt. Also hier steht da so eine Wikipedia-Definition, die ich da gerade rausgeholt habe. Keine kausale Erklärung gibt, um das auch mal wissenschaftlich zu machen. Man unterscheidet nicht deterministische Zufallsgeneratoren. Zufallsbehaftete physikalische Prozesse sind das. Also in Fukushima gibt es jetzt wahrscheinlich ganz viele Zufälle. Also eins dieser Verfahren, mit dem man das machen könnte, zum Beispiel der Verfall von irgendwelchen radioaktiven Elementen, Halbwertszeit und was es da alles gibt. Oder astronomisches Rauschen, wenn man einen großen Spiegel auf dem Dach hat. Kann man vielleicht das astrologische Rauschen oder astronomische Rauschen als Zufallsgenerator nehmen. Lässt sich aber ein bisschen schwer. in so einem kleinen Chip implementieren. Ne? Und deswegen werden gerade so bei Zufallsgeneratoren die deterministischen Zufallsgeneratoren benutzt, also das, was man dann so implementiert unter C oder unter einer anderen Programmiersprache. Und das ist eigentlich nichts weiter als eine mathematisch ausreichend komplizierte Funktion, die Werte zurückgibt, die zufällig aussehen. Ja. Das Problem dabei ist der Startwert. Oder Neudeutsch Seed. Man kann sich vorstellen, wenn man so eine Funktion dann ablaufen lässt und man fängt immer mit dem gleichen Startwert an, dann kriegt man natürlich auch immer die gleiche Zufallsfolge. Wäre cool, dann würde ich immer gewinnen, wenn ich mit meinen Kindern spiele mit dem Ding da. Aber möchte man ja eigentlich nicht. Und das Hauptproblem oder beziehungsweise Ausweg ist dann eben halt, diesen Startwert zu setzen, diesen Seed-Wert. Und ich habe bei der Implementation oder Implementierung dort den zufälligen Speicherinhalt beim Einschalten dieses Mikrocontrollers, den lese ich aus, verwurste den irgendwie mit Zahlen und das ist dann mein Startwert. Ich gehe davon aus, dass es beim jeden Mal Anschalten unterschiedlich ist. Ja, weiß ich nicht, ich habe noch keine könnte ich mal ein Gluplot-Diagramm mal drüber machen, wer gestern in meinem Gluplot-Vortrag war. Das ist eine gute Idee, wenn ich mal nächstes Mal Langeweile habe, werde ich es mal machen. Und es gibt auch noch andere Methoden, also es gibt auch noch Hardware-Methoden, dass man da irgendwelche Schieberegister hintereinander schaltet, die mit einem bestimmten Wert dann vorbelegt, also auch wieder mit einem Seed-Wert und die dann einfach die Geschichten, die Ports da durcheinander schiebt und eine XOR-Verknüpfung macht. Also das sind dann auch so eine deterministischen Zufallsgeneratoren. Das ist mit Sicherheit keine wissenschaftliche Abhandlung, die ich jetzt da gerade gemacht habe, aber so eine Überlegung kommt einfach halt einfach, wenn man so eine Geschichte macht. Fragen bis hierher? Okay. Das war auch ein Sonntagnachmittagsprojekt. Achso, das habe ich hier liegen. Die Dinger kennt ja jeder, ne? So eine lästigen Geburtstagskarten und wenn man die aufklappt, dann dudeln die einem irgend so was Blödsinniges vor. Und ich dachte mir, okay, mit so einer Karte kann man auch was Sinnvolles machen und zwar man kann sie schlachten. Das Einzige, was ich da geschlachtet habe, ist dieser Lautsprecher, der da mit drin war und dachte mir, den Rest, den baue ich selber. Und das war dann plötzlich kein Sonntagnachmittagsprojekt mehr, weil, das sah vor 30, 35 Jahren aus. Ja, und heute ist es so groß. Das ist genau das da. Ja, aber das Problem ist ja, wie kriegt man die Töne und die Melodie dort rein? Hat da jemand eine Vorstellung? Doch, das will jetzt bloß keiner sagen, okay, aber das Zauberwort ist RTTTL. Auf der nächsten Folie erkläre ich auch, was das ist. Aber ich dachte auch erst, als ich angefangen habe an diesem bewussten Sonntagnachmittag, okay, das hast du da so in 3 Stunden zusammengezimmert und dann ist da eine Geschichte draußen geworden, die mich fast eine Woche beschäftigt hat. Eben halt genau, wie lege ich diese Musik dort auf diesem kleinen Mikrocontroller ab. Und rausgekommen ist ein RTTL-Parser. Weiß jemand, was RTTL ist? Jetzt ja, okay. Ich habe zu früh umgeschaltet, schade. Aber jeder hat ja ein Nokia-Handy, ne? Oder, vor 10 Jahren hatte jeder ein Nokia-Handy. Ja, und diese Klingeltöne, die sind mit RTTTL abgelegt. Also es hat auch nichts mit diesem Fernsehsender dazu zu tun, der so ähnlich klingt oder so ähnlich aussieht. Nokia hatte sich damals so ein Ringtons-Text-Transfer-Language, irgendwas komisches Zeug oder für Leute, die nicht so lange Wörter aussprechen wollen wie ich, Nokring nannte sich das, entwickelt, mit dem die ihre Klingeltöne für die ihre Mobiltelefone abgelegt haben. Ein Beispiel sieht man da beim zweiten Anstrich. Das ist also ein reines Textformat. Ist dreigeteilt, geteilt durch diese Doppelpunkte. Also der erste Teil ist im Prinzip der Name des Liedes in irgendeiner Kurzform, oder man kann auch was Längeres hinschreiben. Dann die Standardvorgaben für Tonlänge, Oktave, Abspielgeschwindigkeit, gibt es hier Musiker unter uns? Mist. Ich bin nämlich kein Musiker. Ich weiß nicht mehr, was eine Oktave ist. Doch, weiß ich. Aber mittlerweile weiß ich es. Mein Sohn spielt auch Gitarre. Und meine Tochter auch. Oder Blockflöte spielt die auch noch, ja. Tonlängen, Abspielgeschwindigkeit, also die Standardvorgaben dafür. Und dann, nach dem zweiten Doppelpunkt, das ist da nach der 112, beginnt dann das eigentliche Lied. Da sieht man, die Buchstaben sind im Prinzip die Töne. Und die Zahlen davor oder danach, das sind die Ausnahmen vom Standard. Wer sich da ein bisschen mehr belesen möchte, der kann da bei Wikipedia, startet man da ganz gut. Und wenn man sich dann ein bisschen weiter hangelt, kriegt man dann auch detaillierte Beschreibungen. Und wie sich das dann anhört, das hört sich ungefähr so an. Na? Erkennt das jemand? Okay, nächstes Musikquiz. Kennt man auch, ne? Okay, den Rest spare ich mir. Also hört sich schon mal ganz gut an. Also vor allen Dingen, ich habe ja erzählt, das war wieder so ein 4-Kilo-Mikrocontroller. Man kriegt natürlich mit der Geschichte ganz, ganz viele Lieder da drauf. Ne? Man braucht dann kein EEPROM oder irgendwas. Ja. Okay, Fragen? Dann kommen wir zum nächsten Kapitel. Zeitgemäßes. Was kommt da? Genau, zeitgemäßes vor 35 Jahren sah es ungefähr so aus. Jeder baute sich eine Uhr. Oder Uhren sehen auch so aus, falls es keiner kennt, so mit analog. Zeiger, ja. Und ja, es war schon relativ aufwendig, eine Uhr zu bauen, weil man brauchte da irgendwelche Zähler, irgendwelche Decoder und Treiber und Transistoren. Und heutzutage sehen Uhren einfacher aus. Aber vielleicht ein kleiner Schwenk. Die Uhr ist da langweilig, finde ich. Also ich schreibe auch ab und zu mal langweilige Software. Und einer meiner Faibel sind, dass ich Programme für, also Uhrendarstellungsprogramme, also die Uhrzeit mal immer irgendwie anders anzeigen möchte. Und das sind so ein paar Beispiele, wobei 2, 3 Beispiele geklaut sind. Steht auch unten, woher ich es geklaut habe. Hat die Ursache, diese Uhr habe ich auch in Hardware von dieser Firma. Ich habe sie heute nicht mit. Und ich hatte das Problem, als ich die von meiner Frau geschenkt bekommen habe, wie liest man die Uhrzeit ab? Und dann dachte ich mir, schreibst du mal ein kleines Programm, mit dem man das lernen kann. Und das ist der Effekt davon. Ja, ansonsten gibt es hier noch ein paar andere Uhren. Rechts oben die Uhr. Sven, wo bist du? Kennst du? Ja, kennst du ja, ne? Berliner Uhr steht, ja. Oder ganz lustig ist die Uhr hier links oben. Das ist so eine Triangularuhr. Ja, wer wissen möchte, wie diese Uhren funktionieren, da gibt es auch eine Webseite bei mir. Findet man nachher dann auch in den Links. Gut, aber Programm ist schön. Aber zum Beispiel diese Berliner Uhr, die habe ich dann auch in Hardware gebaut. Und das ist im Prinzip auch wieder auch so ein Mikrocontroller. Und 24 LEDs, aha, haben wir vorhin gelernt. 24 IOs hat dieser Mikrocontroller nicht. Also muss man wieder multiplexen. Ein paar Tasten sind dran, um die Uhrzeit zu stellen. Und die muss man dann prellen. Und dann muss man natürlich auch in seinem Programm irgendwie diese normale Zeit in diese komische Darstellung kodieren. Und das ist so das, was dieses Programm dort alles macht. Achso, und da gibt es noch eine lustige Anekdote, da ich gerade sehe Uhrenquarz. Ich hatte diese Uhr aufgebaut gehabt, hatte auch einen Uhrenquarz dran, habe aber das Manual nicht gelesen von Admin. Und habe mich dann immer gewundert, die lief dann da so eine Woche auf meinem Schreibtisch und pro Tag 10 Minuten Zeitversatz, obwohl ich einen Uhrenquarz dran hatte. Und hatte ich dann schon mein Oszilloskop rausgepackt und gemessen und wollte schon so ein Kompensationsprogrammchen schreiben. Und dann dachte ich, okay, guckst du mal ins Manual. Und dann dachte ich, oh Mist, sollte man vorher machen. Da stand drin, dass man Fuse-Bit setzen muss, damit der Quarz auch angesprochen wird. Und seitdem läuft sie stabil. Also jetzt läuft sie bei mir am Schreibtisch auf Arbeit und weiß gar nicht, pro Woche vielleicht eine Sekunde oder so. Also schon top. Das ist übrigens der Hingucker, wenn meine Kollegen auf Arbeit kommen. Was ist denn das da? Sag mal, Uhr. Erklär mal. Gut, Uhren. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe einen Uhrenfäbel. Nixi-Röhren kennt jemand? Sind ganz coole Röhren. Und ich habe mir auch mal ein paar besorgt und es hat ein halbes Jahr gedauert, bis ich diese Uhr fertig hatte. Aber nicht, weil ich keine Zeit hatte oder keine Langeweile habe, sondern ich habe mich nicht getraut. Diese 170 Volt, vor denen hatte ich Respekt gehabt. Und dann, aber irgendwann hat es mich dann doch gepackt und dann ist diese Uhr fertig geworden. Sind 6 Nixi-Röhren, ja, ein 170 Volt Netzteil ist da mit dran. Da ist noch ein bisschen Peripherie mit dran, also ich habe mir dann das gespart, dass man die Uhrzeit einstellen muss, sondern habe da noch ein DCF-77-Modul rangeknallt. DCF-77 ist ein Begriff, also dieser offizielle Zeitserver dort in Frankfurt steht er, glaube ich, und der ist direkt verbunden mit dieser offiziellen deutschen Zeit in Braunschweig, mit diesem Institut dort. Ja, Temperatursensor sind dran, mit dem man sich auch die Zeit anzeigen lassen kann, also da gibt es dann... Genau, ich war dann auch noch zu faul gewesen, da immer eine Taste zu drücken, um umzuschalten. Da habe ich dann auch noch einen Infrarotempfänger rangebaut und dann kann man mit Fernbedienung dann da noch rumschalten. Und ein Lichtsensor ist auch noch dran, also diese Uhr wird dann nachts dunkel, um die Röhren zu schonen. Also so Kathodenvergiftung, falls sich jemand doch mit Nixis oder alten Röhren auskennt. Der Begriff ist Kathodenvergiftung, die... Muss ich vielleicht mal erklären, wie diese Nixis jetzt wirklich aufgebaut sind. Die Jungen wissen gar nicht, was Nixi-Röhren sind oder die haben es noch nie gesehen. Das sind so die Anzeigeelemente der 60er und 70er Jahre, wo man heute 7-Segment-Anzeigen nimmt oder VFD-Röhren. Die sind auch schon wieder veraltet. Und im Prinzip ist es das Prinzip der Glimmlampe. Jede einzelne Ziffer ist wirklich als Zahl ausgeprägt. Also man sieht es hier unten, ja, von 0 bis 9 oder es gibt dann auch noch Sanderzeichenröhren und eine gemeinsame Anode und wenn man dann der Kathode dann die typischen 200 Volt oder 170 Volt bei dem Typ, den ich da verbaut habe, aufbrät, dann fängt das Ding an zu leuchten, also genau diese eine Zahl leuchtet. Und Kathodenvergiftung bedeutet dann, dass diese Zahlen dann nehmen, Da legt sich der Belag ab von der Kathode davor oder dahinter und dann gibt es unschöne dunkle Stellen. Kann man sich vorstellen, zum Beispiel die 10er-Stunden, die gehen von nur 0, 1, 2 und die restlichen Zahlen, die verkümmern ein bisschen, wenn man die nicht ab und zu mal durchschaltet. Und dann muss man sich da irgendwas einfallen lassen, wenn man an seinen Nixi-Röhren etwas mehr Freude haben möchte. Fragen? Ja? Nicht viel. Also die Frage war, wie viel Strom braucht diese Uhr? Weiß ich gar nicht. Also die Röhre braucht, glaube ich, wenn da so eine Kathode 3 mA, muss man jetzt hochrechnen. Ich weiß es nicht. Ich habe da irgendein Netzteil dran und das reicht. Ich habe ja den Vorteil, ich bin kein Elektroniker, ich bin ja Softwareentwickler. Ne? Kann man ja Track and File machen. Also ja, ungefähr 1 mA pro Röhre oder 3. Ja, ich weiß es nicht. Kommt auch auf den Typ drauf an, wie groß die Ziffern sind, richtig. Der Mikrocontroller braucht, glaube ich, 35 mA. Achso, und dann sind da noch 6 so eine Decoder. Die brauchen auch noch ein bisschen Strom. Ja, ich weiß, muss man zusammenrechnen. Keine Ahnung. Bei dem Netzteil fällt mir gerade ein, da wir jetzt gerade über Strom gerechnet haben, da habe ich auch eine äußerst ungewöhnliche Schaltung genommen. Ich speise das Ding mit Wechselstrom, transformiere auf 9 Volt. Wechselstrom runter, richte das gleich für die Elektronik und stabilisiere das auf 5 Volt. Und dann mache ich diesen umgekehrten Weg mit dem 9 Volt Wechselstrom wieder mit einem Transformator andersrum, dass dann ungefähr 170 Volt rauskommen. Also für die Elektroniker. Also so ein komisches Netzteil habe ich da draus gebaut. Also es sind 2 Trafos drauf auf diesem Netzteil. Ich habe da keinen Step abgenommen oder sowas, sondern das mit einem umgekehrten Trafo gemacht. Okay. Das ist die wahnwitzige Idee, die ich jetzt hatte, nachdem ich die Nixi-Röhrenuhr fertig hatte. Dachte ich mir, okay, die nächste Steigerungsstufe sind 600 Volt. Und die Röhre habe ich schon. Aber ich traue mich wieder nicht, diese 600 Volt zu bauen. Aber ich werde sie demnächst mal bauen. Also alte Oszillographen, die nicht an einem PC angeschlossen werden, die kennt man ja noch, ne? Das sind dann so eine Röhren, da läuft dann so ein Kathodenstrahl immer lang also auch bei alten Röhrenfernseher, die gibt es ja auch schon nicht mehr. Und ich habe mir halt so eine Oszillographenröhre besorgt und habe mir jetzt zum, mein Anspruch ist jetzt eben halt da, die Uhrzeit darzustellen. Draußen, mir so schräg gegenüber, gibt es einen Stand, wo ein Oszillograph läuft, wo ein Tux dargestellt wird. Ungefähr nach dem gleichen Prinzip wird das wahrscheinlich auch laufen. Aber was ich schon gemacht habe, ich habe mir schon mal einen Simulator gebaut. Weil, ja? Wie bitte? Meine Kinder spielen Gitarre auch. Nee, habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, ja. Über Röhrenverstärker habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, aber mehr für mich und für meinen Kopfhörer, damit es nicht so laut wird. Also. Ah, ja, okay. Aber die Röhren brauchen, glaube ich, gar nicht so viel. Die brauchen nur 200 ungefähr.
Kommt drauf an, was da drin ist.
Ja, okay. Aber ich bin ja nicht der Elektroniker, habe ich ja schon gesagt. Okay, nee, aber ich habe mir schon mal einen Simulator gebaut oder programmiert. Voriges Jahr, wie man sieht, 3.5.2012. Und seitdem liegt das ganze Zeug bei mir irgendwo rum und ich traue mich nicht. Weil das Problem ist ja, wenn man da irgendwie noch einen Mikrocontroller ranschalten möchte, um das da eben alles darzustellen, ist es äußerst ungünstig, wenn man da Floating-Point-Operationen nimmt oder sowas. Und um so einen Kreis darzustellen, bräuchte man eigentlich Sinus, Tangens, Cosinus, irgendwas. Und ich habe halt einfach mal einen Simulator gebaut, mit dem ich mal ausprobiert habe, ein paar Algorithmen ausprobiert habe, um mit Integerzahlen dahin zu kommen. Und das ist dann das Ergebnis. Ist ein Tickel geschrieben, das Ding, aber vielleicht auch uninteressant. Ja. Aber vielleicht zu Weihnachten oder im nächsten Frühjahr läuft sie vielleicht, wenn ich mich traue. Hm? Nee, es ist kein Sonntagsprojekt. Ich weiß ja noch nicht mal, welchen Mikrocontroller ich nehme. Das ist das Problem. Also es muss relativ schnell passieren, weil man muss ja diesen Kathodenstrahl da immer hin und her und hoch und runter und auch noch einen Videospeicher auslesen, wie man sich das Zeug organisiert hat. Und mit meinen üblichen Mikrocontrollern komme ich da zurzeit nicht hin, wenn ich sie übertakte, auch wenn ich sie übertakten würde. Und deswegen bin ich zum Beispiel, deswegen stehen da auch noch drei Fragezeichen. Und da bin ich noch auf der Suche oder nach einer Lösung. Schauen wir mal. Nützliches. Man kann auch in der Freizeit was Nützliches machen, wenn man Langeweile hat. Weiß gar nicht, was war da jetzt? Ach so, ja. Wie man schon merkt, ich bin so der Typ, der immer hin und her läuft. Ich habe auch vorhin Instruktionen bekommen, nur bis hierhin zu laufen. Und irgendwann kam dann mal die Idee, eine Infrarotmaus sich zu bauen, mit der man dann seine Folien umschalten kann bei so einem Vortrag. Ich habe so, das eine Teil habe ich da. Ich habe dann gestern Abend mit Erschrecken festgestellt, ich habe die Fernbedienung dazu vergessen. Normalerweise nehme ich jetzt neuerdings auch meine TI-Uhr dazu. Aber den Dongle habe ich auch vergessen. Deswegen muss ich jetzt doch immer wieder auf meinen Rechner zurückgreifen. Aber das war so eine lustige Geschichte gewesen. Kann man auch an einem Tag mal machen. Also das ist auch ein Sonntagsprojekt. Infrarotempfänger dran, wieder ein kleiner Mikrocontroller und eine USB-Schnittstelle in Software bauen. Gibt es auch genug Libraries im Netz. Und dann kann man Tasten simulieren. Also man steckt das Ding ran, dann meldet sich das Ding als USB-Maus und hat da seine Tasten und kann dann mit Fernbedienung hier irgendwas machen oder mit den Cursor-Tasten hatte ich dann auch programmiert, dass man auch den Cursor hin und her bewegen kann. Also eine ganz lustige Geschichte. Es gibt natürlich auch Zeug, was man sich kaufen kann. Okay. Bei der Geschichte ist es dann natürlich interessant, irgendein Fernbedienungsprotokoll mal auszuprobieren und dieses RC5-Protokoll ist ein relativ einfaches Protokoll und sehr weit verbreitet. Man findet auch die Hardware oder man kann auch sehr leicht die Hardware sich dazu besorgen. Also man braucht eine spezielle, wenn man nicht noch mehr schalten möchte und noch mehr in den Schaltplan reinbauen möchte, gibt es direkt dieses schwarze Ding da vorne. Das ist da so gleich integriert, modelliert irgendwas und dann braucht man bloß noch einen Ausgang dort rausnehmen und in den Mikrocontroller anschließen und ein bisschen Software darüber und dann funktioniert das. Das ist also relativ weit verbreitet, hat die Firma Philips irgendwann mal erfunden, Ende der 80er Jahre. Mittlerweile stellen sie nicht mehr so eine Fernbedienung her, die dieses RC5-Protokoll haben. Aber diese ganzen Universalfernbedienungen, die man da so findet, die verstehen das alle teilweise noch, wenn man da so mal die Modi ein bisschen durchtestet. Ich habe mal ein paar Informationsquellen für RC5 und die letzte Informationsquelle, weiß nicht, ob das jemand kennt, Mikrocontroller.net, der Frank Meyer, hat da mal eine Library geschrieben und eine Prototyp-Hardware entwickelt, mit der man auch andere Infrarot-Fernbedienungsprotokolle sehr leicht implementieren kann, beziehungsweise auch lernen kann und so eine Geschichte. Den Link habe ich damit mal rangepackt. Okay, ja, mein Sohn spielt ja Gitarre und dachte ich mir, okay, mal ein persönliches Geschenk, ne? Sonst kriegt er ja immer nur, weiß ich nicht, eine Gitarre geschenkt oder einen Computer geschenkt oder ein Buch geschenkt. Und dann dachte ich mir, okay, er hat angefangen, Gitarre zu spielen. Er blubberte auch irgendwie rum, dass er mal ein Metronom braucht. Warum, weiß ich auch nicht, weil so richtig professionell kann er nicht spielen. Aber dann dachte ich mir aber, okay, aber mittlerweile kann er ganz gut Gitarre spielen. Also ich will ihn jetzt nicht diskreditieren. Und er hört es ja hoffentlich nicht. Und dann dachte ich mir, okay, Metronom kann man ja ganz leicht machen. Und hatte ich auch noch zufällig die Bauteile irgendwo in meiner Bastelkiste gehabt. Ja, und da sind dann wieder so eine Dinge, Multiplexing, so ein bisschen Timer-Programmierung. Das Ding habe ich auch, glaube ich, hier. Sieht so aus. Ich schalte es jetzt nicht an. Ja, da kann man eben halt Beats pro Minute einstellen mit zwei Tastern und oder das Ding auch ausschalten. Man muss es also in einen Sleep-Mode versetzen. Und ja, Dokumentation findet man da unten bei dem Link. Gut, Spielerisches. Hat jemand so ein Ding? Oder ich hätte jetzt hier auch eine VI hinpacken können und eine PS3 und irgendwie tolle Konsolen. Aber ist doch langweilig, oder? Viel cooler ist doch, mal so ein Spiel selber zu machen. Mit einer 8x8 LED-Matrix. Fetzt. Also empfehle ich jedem mal, wirklich ein einfaches Spiel selber zu programmieren, was nicht so aufwendig ist wie so ein Ding auf einer Nintendo DS oder irgend sowas. Weil, wenn man es selber programmiert hat, dann weiß man, was dahinter steckt. Und man hat auch viel, viel mehr Spaß damit. Auch wenn diese Hardware wirklich ganz einfach ist und auch nur zwei Tasten hat oder drei Tasten, zwei Tasten, hier ist noch eine dritte, weiß gar nicht wozu, ist bestimmt der Reset-Taster. Und also der spielerische Wert ist eigentlich viel, viel höher als bei so einer Nintendo DS oder einer VI. Gut. Fragen bis hierher? Verrücktes. Klar habe ich noch. Ich gebe es zu, ich habe auch so ein blödes Ding gebaut. Die Geschichte davon ist eigentlich, ich hatte mal auch mal keine Langeweile gehabt. Und das war so zwischen meinem Studium bis ungefähr 2007, 2008, also da war ich ja noch ausgeführt. Da waren meine Kinder auch ein bisschen kleiner gewesen, musste man sich auch mit den Kindern beschäftigen. Und dann irgendwann 2007, 2008, kam dann die Langeweile und dann dachte ich mir, okay, back to the roots. Früher hast du rumgelötet und komisches Zeug gebaut und dann habe ich durch Zufall so ein LED-Cube auch im Netz gesehen und dann dachte ich mir, das kannst du auch. Aber wie gesagt, ich hatte 20 Jahre waren dazwischen gewesen, zwischen meinen letzten Erfahrungen mit Elektronik und deswegen steht dort auch im Nachsatz mit sehr viel Selbstüberschätzung. Das Projekt hat dann nämlich sage und schreibe fast ein Jahr gedauert, die ich fertig hatte. Ja, also falls einer nicht weiß, was es ist, das ist so ein LED-Cube, wo die LEDs in 8x8x8 angeordnet sind, räumlich. Und 8x8x8 sind 512. Und die ordnet man eben halt so in so einem Gitter an. Das ist schon mal eine Geschichte, wo man ein paar Tage oder ein paar Abende beschäftigt ist, das zusammenzulöten. Und dann muss man die noch irgendwie ansteuern. Ich hatte dann noch gedacht, okay, übers Netzwerk muss man sowas ansteuern. Also man muss dann mit seinem PC die Animation darüber beamen können. Und ich hatte mir dann irgend so ein Ethernet-fähiges Mikrocontroller-Modul ausgesucht. Zuerst hatte ich ein Ethernet benutzt, falls jemand kennt, lochraster.de oder lochraster.org. Das ist so ein, auch so ein Atmel-Mikrocontroller mit einem Ethernet-Chip mit bei und Ethernet-fähig. Und dann war ich auch irgendwann mal, wann war das gewesen? Wann hattet ihr euer Ethernet-Modul gehabt? Vor 3-4 Jahren bin ich dann nochmal zu dem Workshop gegangen und habe auch so ein Ding zusammengelötet und mittlerweile werkelt das an dem Ding da dran. Und ganz lustige Geschichte. Vielleicht mal ein paar Bilder. Also das sind da die Einzelteile. Diese 512 LEDs, die schwarzen Punkte sind die Transistoren, die dann geordnet ungefähr so aussehen. Das ist die Treiberplatine. Dort in der Mitte, oben in der Mitte. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Transistoren es sind. Das müssten aber dann ja, 64 plus noch ein paar mehr. Die Rückseite zeige ich jetzt nicht. Und ganz rechts sieht man da so einen Mittelstatus beim Aufbau dieser Matrix. Also man muss sich das vorstellen. Ich hab das so gemacht, dass ich jede Lage einzeln erstmal gemacht habe, also 64 und dann 64 LEDs. Nee, Quatsch, das sind ja dann 8x8, ja doch, sind 64. Eine Lage, also 8 Lagen und dann diese Lagen dann übereinander an Silberdrähten dann hochgelötet habe. Das ist dann das Ergebnis davon. Und da ich jetzt Softwareentwickler bin, braucht man natürlich auch erstmal vorher einen Simulator, um zu gucken, was man da eigentlich überhaupt mit so einem Ding machen kann. Habe ich dann auch noch geschrieben gehabt, davor. Das ist der Simulator. Und ganz daneben, also links, rechts unten, gibt es so einen Editor, den man auf seinem PC laufen lassen kann. Und dann kann man da so ein bisschen rumspielen, was man da so angezeigt haben möchte. Und dann drückt man auf den Button und dann wird das an diesem Cube dort dargestellt. Man kann auch Animationen programmieren. Ja, aber ich empfehle es keinem, so einen Blödsinn zu bauen, weil eigentlich ist es sinnlos. Aber Spaß macht's. Okay, komme ich besser durch, als ich dachte. Nun sitzt man da oben und am nächsten Morgen kommt man dann ganz ausgeschlafen dann wieder runter und dann fragt die Frau, was hast du denn da oben gemacht? Ja, hab was gebaut. Hat mir Spaß gemacht. Und aha. Und irgendwann dachte ich mir, ja, die Frau muss ja auch was davon haben. Und Motivation war eben halt gewesen, andere Leute von der Nützlichkeit seiner Langeweile zu überzeugen. Und dann habe ich dann, zeige ich nachher, eben halt auch mal in meine Bastelkiste geguckt und zu so einen Anlässen wie Geburtstag, Weihnachten, Frauentag, keine Ahnung, Valentinstag, was gibt es noch alles für komische Feiertage, die man mit der Frau verbringen muss. Entschuldigung. Petra, ich meine es nicht so. muss man sie ja eben halt auch versöhnen und Bastelkiste geguckt und dann entstehen dann so eine Dinge, wie so ein Herz dort oben, was dann lustig leuchtet. Ich zeige es auch gleich, ich habe es bei. Ich habe es mir mal dann ausgeborgt von meiner Frau wieder. Oder das ist ein Weihnachtsgeschenk für meine Tochter gewesen, die gerade in Amerika ist. Da kann man keine großen Geschenke hinschicken. Und dann dachte ich mir, okay, hast du ja mal so ein lustiges Herz gebaut, kannst du ja auch mal einen Baum bauen. Und ja, das sind dann so diese versöhnlichen Geschenke, die man da auch bauen kann, um seine lieben Verwandten, Bekannten, Freunde zu versöhnen. Gut, das Ganze sieht so aus. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Als ich fertig war, dachte ich, okay, eigentlich hätte ich es ja auch noch kombinieren können mit diesem Ding hier. Aber da war es dann schon fertig gewesen. Oder Netzwerkanschluss. Aber dann nur mit WLAN, ja. Okay. Gut. Jetzt ist am Sleep Mode. Jetzt kann man hier wieder raufdrücken, dann geht es wieder von vorne los. Es hat sie jetzt immer auf Arbeit auf ihrem Schreibtisch zu stehen. Ich weiß gar nicht, wie oft sie es anmacht. Okay. Fragen? Ja? Wie meinst du das jetzt genau? Ja, die Frage ist, warum ich das Ding überhaupt gebaut habe, richtig? Ja. Ja, in dem Fall war es wirklich Langeweile und Selbstüberschätzung. Ich wollte einfach irgendwas Lustiges bauen und da kam mir dieses Ding eben halt zufällig in Sinn oder beziehungsweise ich habe es irgendwo gesehen. Das ist ja auch eine Modeerscheinung, wenn man jetzt so im Netz nach LED-Cubes guckt, baut ja jetzt jeder, der meint, so ein Ding bauen zu müssen, sich so ein komisches Ding. Ich kriege auch sehr, sehr viele Anfragen. Also ich habe es ja auch dokumentiert irgendwo. Wo war es denn? Da unten findet man auch den Link dazu. Wie baut man denn so ein Ding? Und hast du mal einen Schaltplan? Oder kannst du mir mal das Programm zeigen? Ich habe keinen Schaltplan dafür. Ich hab mal so einen kleinen LED-Cube gebaut, 3x3x3, ein bisschen rumgetestet, und aber nie einen Schaltplan dafür geschrieben oder mal einen Igel gezeichnet. Und dann, aber das ist eben halt immer, um einfach mal ein bisschen rumzuexperimentieren. Also das war eigentlich nur eine experimentelle Geschichte. Und ich kriege sehr, sehr viele Anfragen, beziehungsweise ich habe eine Weile lang sehr, sehr viele Anfragen bekommen, bis ich dann den entsprechenden Satz auf dieser Webseite mit hinterlegt habe, dass ich keine Anfragen mehr beantworte. Wie baut man dann so ein Ding und wie funktioniert das? Also ich wollte einfach bei dieser Geschichte nur ein paar Dinge mal ausprobieren, wie man das macht. Und dass es nun so ein Blödsinn geworden ist, ich hätte mir auch was anderes aussuchen können, aber ja, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Vielleicht hat mich auch die Geschichte daran interessiert, wie steuert man das Ding an und wie füllt man das mit Content, wenn man das jetzt mal bezeichnen kann? Also wie lässt man eine Animation ablaufen? Das war ja, ich bin ja Informatiker oder Softwareentwickler, das ist eigentlich die viel spannende Geschichte. Wie schreibt man denn jetzt da so ein Programmchen, was da so einen Buchstaben zum Beispiel dreht oder kippt oder sowas? Das ist ja viel spannender. Deswegen habe ich das Ding vielleicht gebaut. Also ich habe dann, also die größte Zeit habe ich dann eigentlich auch mehr in der Software dabei verbracht. Und dann war natürlich auch spannend, TCP/IP mal auf so einem Mikrocontroller und sowas, was man damit alles machen kann. Okay, noch eine Frage? Gut, wir waren glaube ich durch, genau, da sind die lustigen Herzen. Wo ist es? Ich muss es meiner Frau wieder mitbringen. Ein paar Informationsquellen, Mikrocontroller.net, Electronic Compendium, Hackaday ist auch immer eine sehr schöne Adresse, wo man Inspiration bekommt für Langeweile. Oder nee, um seine Langeweile zu komprimieren. Und das alles, was ich jetzt gerade gezeigt habe, gibt es bei uns, die Dokus dazu sind im Bralog-Wiki drin. Wenn man unter der Kategorie Hardware sucht, dann kriegt man da unter anderem auch diese aufgelistet, plus noch ein paar mehr. Also ich habe auch noch ein bisschen mehr Langeweile als das, was ich heute gezeigt habe. Und vielleicht hat jetzt der eine oder andere eine Anregung mitgenommen, was man so mal machen könnte oder einfach mal zumindest die Anregung bekommen, mal mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und auch mal zu hinterfragen, wie funktioniert das ohne Betriebssystem Linux oder Grafiktreibern, also noch vielleicht einen Schritt weiter runter zu gehen, um vielleicht auch mal zu verstehen, wie so eine Elektronik überhaupt tickt. Ja, und war jetzt ein bisschen so der Anspruch, dass man sich dafür mal ein bisschen interessiert und auch vielleicht mal selbst experimentiert. Vielen Dank.